Der Römerbrief. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Predigt in unserer neuen Serie durch den Römerbrief. Das ist was ganz Besonderes. Nach 20 Jahren City Chapel starten wir durch diesen Brief. Und ich möchte euch an der Stelle einfach auch nochmal ermutigen, die Predigt von letzter Woche zu hören. Da ging es ein bisschen auch um Einleitungsfragen vom Autor, vom Hintergrund. Und auch die Motivation von Paulus. Warum hat er diesen Römerbrief geschrieben? Und das schaut euch einfach nochmal an. Ich finde, das ist ganz wichtig, um da auch richtig einzusteigen. Ihr habt ja die Möglichkeit, über die verschiedenen Medien, die wir halt eben auch anbieten, da den Römerbrief auch anzuschauen. Gut, wir machen jetzt weiter. Ich habe gesagt, wir haben im Kapitel 1 angefangen. Wir werden heute mit dem Kapitel 1 enden. Und ich habe in meiner Bibel so ein Anstreichsystem. Vielleicht habt ihr das auch. Also in meiner elektronischen Bibel. Und da fällt auf, dass in diesem Text, der jetzt kommt, ziemlich viel schwarz angestrichen ist. Und schwarz steht bei mir für negativ. Das heißt nicht, dass der Text negativ ist, sondern das, was darin steht, die Aussagen. Und das ist entscheidend, dass wir das im Zusammenhang sehen können. Und ganz, ganz wichtig. Es geht nämlich heute um ein Thema, über das man eigentlich, ich sag mal so ganz ehrlich, nicht so gerne drüber spricht. Es geht über den Zorn Gottes. Ja, du hast richtig gehört. Der Zorn Gottes. Und es beginnt mit den Worten, ich lese euch das mal vor, aus Römer Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und wenn man das Stichwort nimmt jetzt, Zorn Gottes, da kommt vielleicht bei dem einen oder anderen Klingels, das sagt vielleicht der ein oder andere, ja, das ist ja das mit der Angst, das hat die Kirche ja schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden gemacht. Damit Angst gemacht vor dem Zorn Gottes, vor dem Höllenfeuer. Oder vielleicht gibt es auch andere, die sagen, ja genau das macht mir Angst. Dass Gott unberechenbar ist. Und da gibt es vielleicht auch wirklich welche, die betonen das. Ja genau, endlich wird mal über den Zorn Gottes gesprochen, das ist so wichtig, sonst geht es immer nur den lieben Gott. Gott ist auch ein zorniger Gott. Richtig, preach it. Und vielleicht erwartet der ein oder andere auch dementsprechend eine Predigt jetzt heute. Und dann gibt es auch andere, die sagen, wie Zorn Gottes, hey, das geht gar nicht. Das ist Altes Testament, wir haben einen Gott der Liebe, da gibt es keinen Zorn. Nun, ja, es stimmt, wir haben einen Gott der Liebe. Und wir werden auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Gott sagt von sich, ich bin gnädig und barmherzig. Von großer Güte, aber auch langsam zum Zorn. Nun, bevor wir da einsteigen, auch hier in unseren Text, was über diesen Zorn Gottes gesprochen ist, möchte ich doch mal ein bisschen was zu diesem Wort Zorn sagen. Zum einen ist hier von der Zukunft die Rede. Es heißt, es wird eine Zeit kommen, da wird Gottes Zorn kommen. Ja? Aufgrund von einer gewissen Handlung. Zum anderen müssen wir auch sehen, dieses Wort Zorn ist ein anderer Zorn wie in unserem Sinne. Ja? Wo ich einfach mal austicke, wo ich sauer bin, wo ich ausflippe, was bewusst auch was Negatives ist. Und das wird auch in der Bibel immer wieder genannt, auch als Sünde. Zorn, dass wir zornig sind. Ja? Hier ist aber was anderes mit gemeint. Ich will euch versuchen, das mal zu erklären anhand von ein paar Beispielen. Ja? Wenn wir als Gemeinde ganz bewusst gegen die Corona-Auflagen verstoßen würden, also wir würden uns versammeln, 300 Leute zusammenstehen, umarmen, laut singen, ohne irgendwelche Hygieneregelungen, dann würden wir, so die offizielle Verlautbarung, mit aller Härte des Gesetzes bestraft, sozusagen den Zorn des Gesetzes erleben. Und das wäre ein Stück weit auch richtig, weil als Bürger halten wir uns an die Regeln. Und wenn wir uns nicht daran halten, hat das Konsequenzen. Oder in der Politik, wenn Despoten, wie zum Beispiel ein Hitler oder ein Saddam Hussein oder vielleicht auch aktuell ein Kim Jong-un aus dem Weg geräumt werden, dann ist das ja berechtigt, dass wir darüber zornig waren, über das, was sie gemacht haben. Und dann freuen wir uns darüber, wenn sie aus dem Weg geräumt werden. Und dann freuen wir uns auch darüber, wenn das auch Konsequenzen hat. Apropos, wir haben ja letzte Woche diesen Tag gedacht, der Kapitulation, der 8. Mai. Und dann nehmen wir mal unser Land. Wir waren mitverantwortlich als deutsches Volk für die beiden Weltkriege und für den Holocaust. Und es war irgendwo normal, dass wir den Zorn der alliierten Mächte erlebt haben. Also die Konsequenzen, die Strafen, die das auf sich gezogen hat. Ich müsste auch in dem Zusammenhang an Eva Erben denken, die Holocaust-Überlebende, die bei uns ja auch in der Gemeinde war. Wisst ihr, was ihr größtes Problem war? Als sie in Theresienstadt war, im Konzentrationslager, und sie viel gebetet haben, und wisst ihr, wofür sie gebetet haben? Dass Gott sich über sie erbarmt und dass der Zorn Gottes über diese Nazis kommt. Und ihr größtes Problem war, dass das nicht eingetroffen ist. Ja, von Theresienstadt wurde sie nicht befreit, sondern es ging nach Auschwitz und dann auf den Todesmarsch. Das war ihr Problem, was sie hat schier verzweifeln lassen an dem Gott, warum sie nicht mehr glauben konnte. Weil sie hat gesagt, wo bleibt denn der Zorn Gottes? Nun, oder wenn wir nun mal Beispiel Kriminalität, Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, wenn diese Leute gefasst werden, dann sind wir zu Recht zornig und vor allen Dingen die Opfer zornig auf die Täter. Und dann muss es eine Konsequenz geben. In der Erziehung ist es auch nicht anders, ja. Wenn wir unsere Kinder erziehen, dann und sie folgen nicht, ja, dann gibt es eine Konsequenz, dann gibt es Schimpfe meinetwegen, dann müssen wir auch mal laut werden. Das könnte man jetzt auch mit Zorn vergleichen, ja, man wird laut, es hat Konsequenzen. Ich habe das auch früher nicht verstanden, wenn meine Eltern konsequent waren. Ich habe gesagt, warum machen sie das? Spätestens wenn du eigene Kinder hast, dann weißt du, was das bedeutet. Das sind jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele, um versuchen zu verstehen, worum es hier geht. Ja, dass es nicht einfach um was Willkürliches geht, dass man mal ausflippt oder so, sondern dass es hier um eine negative Handlung geht, die eine Konsequenz zur Folge hat. Wenn du jetzt einfach mal schaust, und ich muss jetzt mal ein bisschen Experiment machen, weil eigentlich habe ich das so nicht in meinen Notizen stehen, mir kam das eben nur, dass ich das hier mal ein bisschen vorziehe. Wenn du jetzt mal Vers 19 anschaust, Moment, ne, wir gehen sogar noch ein bisschen weiter, und zwar Vers 26. In Vers 26 sind so diese krassen Verse, ja, die krassesten Verse überhaupt im Neuen Testament. Da heißt es, da steht, was so alles in unserer Welt passiert, ja. Da heißt es, darum hat Gott sie dahingegeben, in entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich empfangen. Wow, das haut so richtig rein, wenn man diese Worte liest. Man muss die Hintergründe ein bisschen verstehen, ja? Das war das Problem der Empfänger in dem dekadenten Rom. Wenn du die Geschichte studierst, dann weißt du was diese Dekadenz mit sich gebracht hat. Und das war auch auf der Senderseite bei Paulus, er hat diesen Brief von Korinth geschrieben, was es da alles gab, das war richtig krass. Zum Beispiel legale Tempelprostitution, ja, also richtig, richtig übel. Was diese Verse sagen wollen, jetzt könnte ich natürlich ins Detail gehen. Hier geht es einfach um sexuelle Fantasien, die man auslebt. Hier geht es um den Bereich der Heterosexualität, um den Bereich der Homosexualität, um Affären und um alle möglichen Konstellationen. Und bei dem, was Paulus hier schreibt, geht es halt eben darum, dass man einfach seine sexuellen Fantasien auslebt, so wie man Bock hat, wie man Lust hat. Und da gäbe es noch unzählige Beispiele zu nennen. Also im Grunde genommen steht hier, was am Anfang vielleicht das Feuer der Leidenschaft war, wird am Ende zu Verbrennungen führen, unter Umständen, und wird auch bleibende Narben hinterlassen. Das ist das Ding, ja. Wenn ich einfach das auslebe, was ich will, gerade hier als Beispiel innerhalb der Sexualität. Und deswegen steht hier auch, hier geht es um entehrende Leidenschaften. Hey, Wie viele Menschen wurden durch Missbrauch von Sexualität entehrt? Und das macht was mit deiner Identität. Und es ist mal ganz egal, was für ein Bereich der Sexualität das ist. Wenn du andere ausnutzt oder wenn du ausgenutzt wurdest vielleicht, gerade im Blick auf Sexualität, dann entehrt das dich oder den anderen. Und das ist das, was Gott hier sagt, also auch gerade durch Paulus, dass das halt eben wirklich ein No-Go ist. Vers 24 nochmal, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander enterden. Das war nie Gottes Absicht, dass das passiert. Aber Gott, und das ist ein Punkt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, Gott überlässt die Menschen ihrem Schicksal, weil der Mensch sagt, hey Gott, ich brauche dich nicht, ich will das selbst entscheiden. In Vers 28 steht, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Also, Gott zieht einfach seine Hand zurück. Weil die Menschen sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Ich weiß selbst, was gut für mich ist. Mein Bauch gehört mir. Ich tue das, was mir Spaß macht. Und schau mal gerade in diesem Vers die Gegenüberstellung. Ja? Schau dir Vers 28 nochmal an. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten. Würden wir Gott anerkennen in seiner Autorität, würde das uns stärken in unserer Identität. Das Problem, was wir heute haben, ist ein Problem der Identität. Gerade im Bereich auch der Sexualität. Ja? Und das ist der Punkt, wo Paulus versucht, gerade durch die Bibel uns darauf hinzuweisen. Also diese Verse sind nicht dafür da, um irgendwie die als Keule zu benutzen, um anderen um die Ohren zu hauen, sondern um uns ein Problem aufzuzeigen, gerade im Bereich der Sexualität, wohin das führt. Ja, zu einer Entehrung in unserer eigenen Identität, aber auch gegenüber dem anderen. Und dann kommt eine ganz lange Liste. Und das ist einfach nur eine Beschreibung von dieser Dekadenz im Römischen Reich oder in Korinth. Und interessanterweise passt das auch sehr gut, in unsere dekadente Gesellschaft. Und das schauen wir uns gerade mal an. Paulus hat da diesen Katalog im Vers 29, wo es jetzt heißt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderische im Bösen, den Eltern ungehorsam, muss mal Luft holen, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Wow, eine riesenlange Liste. Und dann heißt es zum Schluss noch im Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, weil sie das alles tun, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Hey, wir lieben doch Schlagzeilen. Gerade negative Zeilen. Damit macht die Bildzeitung doch ihre Kohle, ja? Wenn so richtig dick da ein Titel steht. Oder auch Skandalgeschichten oder News oder irgendwelche Explosivsendungen über irgendwelche Promis, die da irgendwelche perversen Sachen gemacht haben. Ja, das lieben wir doch. Das treibt doch die Einschaltquoten hoch. Ja, oder die ganzen Social Medias leben doch oft davon, um das Ganze noch zu feiern fast schon. Ja, bis hin zu den ganzen Regenbogenmagazine, ganz zu schweigen davon. Ja, die 1000 Frauenmagazine, die in den Regalen drin liegen. Ja, und das soll das ein bisschen zum Ausdruck bringen. Nun, warum schreibt Paulus die Beispiele? Ich gehe jetzt bewusst nicht auf jeden Begriff drauf ein, würden Stunden dafür brauchen, sondern ich glaube, Paulus gibt uns diese Liste und hey, nimm deine Bibel und lies dir diese Begriffe nochmal in der stillen Stunde durch. Römer 1, Vers 29. Und ich sag dir was, du findest dich in irgendeinem Punkt wieder. Du sagst vielleicht, boah, ich bin da ganz, halte mich ganz zurück, ja. Ich lebe kein perverses Leben, ich morde niemand. Auch vielleicht findest du dich wieder als Verleumder. Ja, weil du über andere negativ redest, die deiner Meinung nach so übel drauf sind. Diese Liste ist dafür da, um zu zeigen, wir sind doch nicht so liebe Menschen, wie wir das vielleicht meinen. Wir sind doch nicht solche deutschen Gutbürger, ja, die alles richtig machen. Ja, nach dem Motto, hast du schon die Nachrichten gesehen? Die bösen Bauern in Ecuador holzen die Wälder ab. Ja, was ja vielleicht auch nicht so schön ist, aber das lenkt unseren Blick weg von dem, was wir tun. Ja? Oder ständig von unserem christlichen Abendland zu reden. Hey Leute, sorry, wir sind nicht die Verteidiger des christlichen Abendlandes und ich frage mich, wo ist denn das christliche Abendland? Wir müssen das christliche Abendland auch nicht verteidigen vor den ganzen Flüchtlingsströmen, die jetzt den Islam in unser Land reinbringen. Hey, das ist eigentlich eine ziemliche Heuchelei. Wenn wir uns zu Verteidigern des Guten machen, guck mal, wir sind diese guten deutschen Bürger. Diese Liste soll uns aufzeigen, wir sind auch nicht besser wie die anderen. Deswegen heißt es auch im Kapitel 2, Vers 1, das ist jetzt nicht unser Text, aber da heißt es, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Hey, das soll uns einfach nur demütig machen. Und ich spreche hier ganz bewusst jetzt auch mal zu Christen, wenn du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist. Passen wir auf, dass wir über andere richten. Boah, guck mal, was die alles machen. Guck mal, wie schlecht die leben. Paulus sagt hier, Leute, Achtung. Und hier redet er nicht nur zu irgendwelchen Heiden, sondern er sagt, oh Mensch. Darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist, ja? Mega fromm oder gottlos? Sobald wir richten über andere, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Und wisst ihr, das soll so ein bisschen aufzeigen, was unser Problem ist. Und dann liest man vielleicht diesen Vers hier, unseren Eingangsvers, ein bisschen anders, ja, wenn hier steht, ich lese es nochmal durch hier, in Kapitel 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und wir sagen, wow, da bin ich ja im gleichen Boot. Und tatsächlich ist Gottes Zorn über diese Ungerechtigkeit, über diese Entehrung, über diese ganzen Entgleisungen, die das Leben so schwer machen, über all das Böse. Und das ist auch nur ein Bereich. Das geht bei Gott nämlich noch weiter. Jetzt hat Gott alles Mögliche angestellt und er sieht uns seit Jahrtausenden so leben. Und dafür ist auch das Alte Testament gut, zu sehen, wo gab es denn all das Schlimme? Ja, im Alten Testament gibt es viele, viele schlimme Dinge. Lest mal das Buch Richter durch. Und du denkst, hey, waren die denn bescheuert? Was haben die denn alles gemacht? Und dieses Buch Richter zum Beispiel, weißt du, was das Oberthema vom Buch Richter ist? Jeder tat, was er wollte. Und dann liest du Geschichten und dann musst du die Luft anhalten. Einfach nur, um zu zeigen, das passiert, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und weißt du, durchs ganze Alte Testament hindurch ist Gott den Menschen nachgegangen, um sie zurückzuholen. Ganz besonders hier Israel. Ja, durch das Alte Testament siehst du die Geschichte von Israel und du kannst anhand von diesem Bild erkennen, wie Gott sich immer wieder bemüht hat um diese Menschen. Da heißt es zum Beispiel im Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und Gnade, weißt du, was das heißt? Unverdientes Geschenk. Oder in Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Weißt du, Gottes Liebe, Gottes Geduld, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ging so weit, dass er selbst Mensch wurde, weil er merkt, die Menschen checken es nicht, sie packen es nicht, sie können es nicht. Um sie zu bewahren vor dem Zorn, um sie zu bewahren vor dem Gericht, ist Gott selbst Mensch geworden in Jesus. Und hat sich geopfert, ist ans Kreuz gegangen, weil es keinen anderen Weg gab, um diesen Zorn abzuwenden. Und jetzt sagt er, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Gerettet werden, wovor? Vor dem Zorn Gottes, vor der Konsequenz. In Hosea zum Beispiel sagt Gott, Zu Israel. Ich finde, das gehört mit zu meinen Lieblingsversen. Da heißt es im Hosea 11, Vers 4, mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf von ihrer Schulter und neigte mich zu ihnen, ja, einfach ihnen immer nachzugehen, um ihnen Nahrung zu geben. Also das zeigt so die Leidenschaft Gottes. Und dann heißt es im Vers 7, aber mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man sie nach oben, so erhebt sich gar niemand. Und doch sagt er dann in Vers 8, wie könnte ich dich dahingeben? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Das ist das Wesen Gottes. Und hör mir doch auf, mit dem Blödsinn zu sagen, im Alten Testament ist der zornige Gott, im Neuen Testament ist dann der liebe Gott in Jesus. Das ist der Gott, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ein Gott. Voller Liebe und er geht diesen Menschen nach, wenn bei uns schon längst der Zenit überschritten wäre. Ja, und dann heißt es nämlich weiter in Hosea 11, Vers 9: Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes, was berechtigt wäre. Oder Kapitel 12, Vers 7: So kehre nun um zu mir, deinem Gott, und halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Merkst du, das ist Gottes Herz. Aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr anders. Und das ist das, was Römer hier sagt. Irgendwann ist der Zenit überschritten. Über all das Böse, über all die Ungerechtigkeit. Und vor allen Dingen, wisst ihr, was die größte Sünde ist? Ist noch nicht mal die Ungerechtigkeit, sondern in Vers 18 heißt es, Gottes Zorn über die Ungerechtigkeit und, schau mal, lies mal nach, und die Gottlosigkeit. Das ist der Kern. Und da kannst du jetzt noch mal nachlesen, da heißt es im Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, also unter den Menschen, offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, also die Menschen, ohne Entschuldigung sind. Jetzt hör mal genau hin. Auch hier wieder. Ich hoffe, du hast eine Bibel dabei. Sonst wäre das alles ein bisschen zu komplex. Ja, lest dir das noch mal durch. Hier steht: Du kannst Gott in der Schöpfung entdecken. Und das schon seit Entstehung der Erde. Und da muss man nur mal etwas nachdenken oder sich umschauen. Und je mehr du nachdenkst und das studierst, zum Beispiel Naturwissenschaft, und schaust mal die Komplexität an von dem Ganzen, umso mehr musst du staunen über Gottes Größe und Macht. Das ist der Punkt. Also Gott sagt, Leute, macht doch mal die Augen auf. Dann werdet ihr sehen, dass das nicht durch Zufall entstanden ist. Und dass auch nichts durch Zufall geschieht. Und das weißt du. Selbst wenn du dich als Atheist bezeichnest, ja, es heißt im Vers 21, denn obgleich sie Gott kannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt. Das ist ja schon frech. Das ist ja schon frech. Paulus schreibt praktisch, liebe Atheisten, ihr seid gar keine Atheisten, weil es gar keine Atheisten gibt. Im besten Fall gibt es Antitheisten. Also Leute, die Gott ablehnen, den Gott, von dem sie eigentlich wissen, dass es ihn gibt. Peter Horden, der österreichische Musiker, hat mal gesagt, ein Atheist ist einer, der sich ein Bild macht und es verneint. Und da denk doch mal drüber nach. Vielleicht bist du hier irgendwie auf diesen Kanal gekommen. Ja, und das ist tatsächlich wahr. Und im Vers 21 heißt es weiter, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und das passiert, wenn wir nicht auf Gott ausgerichtet sind, sondern uns ständig um uns selbst drehen. Und dann plötzlich auf Ideen kommen, die, Entschuldigung, bescheuert sind. Ja? Da gibt es gerade jetzt Leute, die stundenlang YouTube-Videos anschauen und die posten über die Verschwörung von Covid-19-Erfindern, also alles Mögliche, was da im Moment rumkurst. Oder es baut sich irgendwas in dir auf, weil du dich ständig um dich selbst kreist. Dass dich in eine Depression reinstürzt. Oder es dreht sich einfach alles nur um uns. Und wir meinen, durch unsere Vorstellung, durch unsere Ideen von Ethik, von Moral, von Religion hätten wir es im Griff. Doch, was ist die Folge hier? Vers 21. Doch ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und dennoch beharren wir darauf und sagen, wir wissen es, wie es funktioniert. Wir sollten doch spätestens jetzt in dieser Phase, in dieser Krise merken, dass wir halt eben nicht alles im Griff haben. Dass gewisse Dinge nicht aufgehen. Und Gott sagt in Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir beten Gott nicht mehr an, sondern uns selbst, Idole, ja sogar Tiere sind uns wichtiger als die Ehre zu Gott. Das ist alles ehrenwert. Für das lohnt es sich auch, irgendwo Zeit zu investieren, Geld zu investieren, Leidenschaft zu investieren. Aber nur nicht zu Gott, nur nicht für Gott. Und das ist der Punkt hier. Wir heben alles, wir stellen alles oben an. Wenn einer auch von Gott zu viel redet, ist er ein Fanatiker. Also das ist unser Hauptdilemma. Nicht das Böse, von dem ich vorhin, diese lange Liste, die wir gesehen haben, sondern dass wir Gott verlassen haben. Und weißt du, der Punkt ist der. Das ist der Ursprung dessen. Das ist der Ursprung dessen. Der Ursprung ist, dass wir Gott abgelehnt haben und Gott überlässt uns, uns selbst. Das steht hier im Vers 24. Schau mal, im Vers 24 steht, darum hat Gott sie dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Ich habe es eben bereits gesagt, Dinge, Menschen, Tiere, Idole, Ideen, Philosophien. Und Gott sagt, okay, ihr wollt nicht mit mir, also steht hier zweimal in diesem Text, dann lasse ich euch gehen. Und dann passiert das andere, was wir hier eben vorhin gesehen haben. Man könnte somit auch sagen, es ist nicht Gottes Güte, die uns einfach so leben lässt und sündigen lässt, sondern es ist ein Zorn, der uns erlaubt, uns selbst zu zerstören. So krass ist es eigentlich. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir damit? Es wäre doch klasse, wenn wir das Ganze rückgängig machen könnten. Aber weißt du, darf ich es mal so offen sagen? Wir können es nicht rückgängig machen, wir haben es versaut, Ende. Es gibt keinen Weg daraus. Das ist wichtig für uns zu erkennen. Wir können noch so gute deutsche, rechtschaffende Bürger sein, die die Nachrichten anschauen und über die ganze böse Welt schimpfen. Und wir wissen ja genau, wie es läuft, wie es gemacht wird. Nein, dieser Text soll uns dieses Dilemma zeigen. Dieser Text soll uns zeigen, wir haben keine Möglichkeit. Es steht nicht in unserer Macht, das wieder rückgängig zu machen. Klartext, im Grunde genommen, lasst mich es mal so ganz deutlich sagen, wir Menschen haben uns den Zorn Gottes auf uns gezogen. Und im Grunde genommen haben wir Gericht verdient und Hölle verdient. Das ist die Bad News. Aber da hört es nicht auf. Ich habe eben gesagt, wir können es nicht rückgängig machen, aber Gott hat es rückgängig gemacht. In Mose 34, Vers 6 steht dieser Vers, den ich vorhin zitiert habe. Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Das ist der Punkt. Er vergibt. Er ist langsam zum Zorn. Ja, es kommt der Punkt, aber in dieser Geschichte hindurch, und deswegen liebe ich dieses Buch, das ganze Buch, weil immer wieder diese Gnade Gottes durchkommt. Und diese Gnade Gottes, die ist da. Die Frage ist nur, wie geht das, wenn man an Gericht denkt, ja? Wie kann ein Gericht, ein Richter, von dem wir eben gesehen haben, der sagt so, irgendwann ist das Maß voll, wie kann er einen erwiesenen Straftäter einfach freisprechen? Und das geht halt nur durch Gnade. Und hier kommt Jesus ins Spiel, ja? Here comes the Son, könnte man sagen, ja? Jesaja prophezeit schon 700 Jahre vor Christus im Kapitel 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe, ja, da haben wir die ganze Zeit von geredet, die Konsequenzen, die Strafe lag auf ihm, damit wir, was haben, Frieden. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Darum spricht man auch von Rettung. Das ist der Punkt. Also, wir sprechen tatsächlich vom Zorn Gottes, den es gibt. Aber Gott hat einen Weg geschaffen, selbst einen Weg geschaffen, weil er voller Liebe ist, voller Erbarmen, voller Gnade, weil er nicht will, dass wir diesen Preis zahlen müssen, und gibt uns das, ja, Rettung. Und Jesus ermöglicht dir den Weg zurück. Die Strafe liegt auf ihm und Gott macht dich zu seinem Kind. Du brauchst das nur zu beten. Du bringst das alles ihm hin. Du legst ihm deine Gottlosigkeit hin, deine Ungerechtigkeit, das, wo du entehrt wurdest, wo du andere entehrt hast. Diese ganze Liste, die wir eben gesehen haben, das ist dieser schwarze Samt, den Paulus hier präsentiert. Ja, sagt, hier liegt der schwarze Samt, du bist beim Juwelier und du legst diesen goldenen Ring darauf und dieser goldene Ring, der leuchtet und der macht dieses Juwel so richtig deutlich. Und das ist der Punkt, ja. Und jetzt kommst du zu Jesus und sagst, boah, ich hab's versaut. Ich komme da nicht mehr raus. Es gibt keinen Weg zurück. Ich kann noch so ein guter Mensch sein. Und jetzt erlebst du das, wie Gott dir seinen Frieden schenkt, wie er dir vergibt, wie er dich wiederherstellt. Das ist eigentlich die Geschichte vom Kapitel 1. Um diesen schwarzen Samt zu präsentieren, wo dieser Juwel jetzt draufkommt, ja. Und der wird sich entfalten im Laufe der nächsten Kapitel. Und was wir als Christen einen Auftrag haben, darüber habe ich bereits gesprochen in unserer Serie im Vater Unser, wo die letzte Predigt lautete, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Nämlich genauso wie die Menschheit Gott verlassen hat, müssen wieder zurückfinden zu ihm. Ich habe damals von einem Tausch gesprochen. Schau mal, das ist nämlich gerade hier im Text die Rede. In Vers 22 steht, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Gott, wir wollen selbst. Und Gott sagt, okay, dann macht. Dann tauscht. Mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen dient. Und Vers 25 heißt es, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben, und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen haben, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Unsere Mission als Nachfolger Gottes ist nicht, über andere zu richten. Ja? Römer 2, Vers 1. Wer bist du, Mensch, dass du über die anderen richtest? Unsere Funktion, unsere Mission ist, den Tausch wieder rückgängig zu machen. Also uns von der Gottlosigkeit zu verabschieden und Gott den ersten Platz einzuräumen. Und so zurückzukommen. Jeremia 2 sagt bereits, Gott hat je ein Volk ihre Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Das war die Situation bei Israel. Und Gott sagt uns jetzt, so, und jetzt kehrt ihr bitte den Spieß wieder um und wendet euch zu mir. Ihr kennt mich doch, ihr wisst doch, dass ich gnädig und barmherzig seid. Ich habe euch vergeben, ich habe euch wiederhergestellt. Wer sonst, wenn nicht wir, haben jetzt die Auftrag, was hat Jesus gesagt? Das wichtigste Gebot, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und das tun wir wieder. Hier nehmen wir einen Tausch vor. Hier wenden wir uns an Gott. Und dann kommt das Nächste, wo Jesus sagt, das nächste Gebot, den Nächsten lieben wie uns selbst. Und wisst ihr, ich kann nicht meinen Nächsten lieben aus eigener Kraft heraus. Aber ich brauche die Connection zu Gott. Ja? Denkt dran, wie gesagt, Gottlosigkeit. Und Gott sagt, okay, ihr wollt nicht mit mir, also überlasse ich euch selbst. Und dann fängt dieses ganze Chaos an. Die ganze Liste, die wir aufgesehen haben, die ganze Entehrung, die ganzen Dinge, die da laufen. Der Weg zurück lautet, wieder zurück zu Gott wenden und diese Herrlichkeit wiederherzustellen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Das hat Auswirkungen auf dein eigenes Leben, auf die Selbstannahme. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, du bist ein Geliebter. Und das hat Auswirkungen auf dein Umfeld. Wie du jetzt mit deinen Mitmenschen umgehst, nämlich dass du nicht richtest und verurteilst, und vielleicht sogar noch diesen Text nimmst, um da richtig drauf zu hauen. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir uns zurückbewegen zu unserem Herrn. Und das tun wir halt eben auch mit unseren Mitmenschen. Wir weisen sie hin auf Jesus, auf Gott, dass sie zurückkommen dürften. Und dann ändern sich die Dinge. Und dazu hat er uns berufen, 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Und das ist mein Wunsch jetzt für uns, für dich. Für dich als Nachfolger von Gott, einfach zu sagen, wow, es war schon ein krasses Bild, ja? Vielleicht auch beängstigend, aber wenn du diesen Gott in deinem Herzen hast, wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dann hast du Frieden mit ihm. Dann reden wir nicht mehr von Zorn. Dann reden wir tatsächlich von dem lieben Gott, der uns immer wieder annimmt, der uns vergibt, der uns wiederherstellt, der uns gnädig ist, der barmherzig ist. Und das ist unsere Mission, anderen das weiterzugeben. Und wenn du bisher ohne Gott gelebt hast, auch jetzt noch ohne Gott lebst, dann nochmal meine dringende Ermutigung, komm zu ihm zurück. Du kannst nicht vor Gott bestehen mit dem, was du bist. Und ich denke, jeder von uns hat gemerkt, dass er eben doch nicht so gut ist, wie er anscheinend meint. Es gibt nur einer, der ist gut, das ist Gott. Und ich bitte dich jetzt, dass du Gott dich offenbarst. Ich weiß, das war schon heftig, diese Verse. Aber diese Verse sind so wichtig. Um halt auch dieses Geschenk zu verstehen, um deine Liebe zu verstehen, um die Gnade zu verstehen, um zu verstehen, warum du dich selbst opfern musstest, um uns zu erretten. Um zu verstehen, dass wir nicht errettet werden von in einen besseren Lifestyle rein, sondern von dem, was wir verbockt haben. Und dass wir gar nicht bestehen können vor dir. Und so danke ich dir, dass du diesen Weg geebnet hast, dass wir Leben haben dürfen und das in der Fülle haben dürfen. Und wir kommen jetzt zu dir und ich möchte dich bitten für diejenigen, die diesen Schritt noch nicht getan haben, die immer noch versuchen, durch Gutmenschsein irgendwie am Ende einen Freifahrtschein in den Himmel zu bekommen, sondern wir wenden uns an dir, weil wir erkennen, dass in uns nichts Böses ist. Wie Paulus sagt, wir haben keine Entschuldigung. Wir müssen gar nicht über andere richten. Wir müssen uns gar nicht besser hinstellen als andere, sondern wir brauchen dein Erbarmen, deine Gnade. Und ich bitte dich, dass du uns vergibst, dass du in unser Leben hineinkommst, dass du uns neu machst und dass wir als deine Kinder leben dürfen. Und ich möchte dich jetzt bitten für alle, die jetzt hier das mitgehört haben, gesehen haben, dass du mit jedem Einzelnen gehst, Herr. Und dass wir unsere Mission auch als Christen wahrnehmen, dass wir den Unterschied machen in dieser Welt, in die du uns hineingestellt hast. Dass wir diesen Tausch wieder rückgängig machen. Nicht, dass irgendwelche frommen, nur fromme Menschen sind und irgendwelche frommen Verhaltensregeln anführen, sondern dass unser ganzes Leben davon geprägt ist, dass wir dir Ehre geben mit unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Gut, in diesem Sinne möchte ich euch echt ermutigen. Nehmt diesen Text nochmal mit. Denk nochmal darüber nach, bete darüber. Hey, und wenn du Gebet brauchst, wende dich an uns. Auch wenn du sagst, boah, hey, wie gehe ich jetzt weiter? Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte diesen Gott besser kennenlernen. Schreib uns an gebet@citychapel.de und dort werden wir für dich beten. Wir werden uns dann mit dir in Verbindung setzen. Du kannst uns vielleicht auch eine Uhrzeit nennen. Du kannst auch vielleicht einfach ein Anliegen nennen. Wir halten das natürlich sehr anonym auch, dass das wird ganz vertraut behandelt, aber auch wenn du Fragen hast zum Glauben, kannst du uns gerne schreiben. Und wir werden jetzt eine Gebetszeit noch anschließen. Da läuft jetzt ein Countdown, 3 Minuten. Komm einfach nochmal zur Stille, denk nochmal darüber nach, was du eben gehört hast und bring dein Herz vor Gott zur Ruhe. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.